Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Freitag, dem 19. Dezember 2025. Heute empfehle ich Ihnen dringlich und verbindlich auch die schweizerische Sendung sich anzuhören. Ich habe dort mit einem längeren Intro diesen Skandalfall um den Schweizer Generalstabsoberst Jacques Beau aus meiner Sicht aufgerollt, immer natürlich verbunden mit der Bitte an die Zuschauer, mir zu widersprechen, wo ich es zu drastisch oder falsch sehe. Das gilt selbstverständlich für alle Themen in meinen Weltwoche-Daily-Ausgaben. Dieser Fall ist eine Katastrophe für die Europäische Union, die freie Meinungsäußerung mit Füßen tritt, die mit Willkürmaßnahmen, mit Sanktionen, mit diesem sterilen Begriff, unter dem man sich nichts vorstellen kann, unbescholtene Bürger, die kein Gesetz gebrochen haben, weder in der Schweiz noch in der Europäischen Union, faktisch in den Hunger, in die Isolation, ins Elend stürzt. Sanktionen bedeuten, man muss sich das einfach vor Augen halten, wenn sie sanktioniert werden, werden ihnen die Konten gesperrt. Sie haben keinen Zugriff mehr auf ihr Geld. Herr Beau lebt in Brüssel, also in der Europäischen Union. Er kann die EU jetzt nicht verlassen, er kann Brüssel nicht verlassen, er darf den europäischen Luftraum nicht benutzen. Er darf in Belgien nichts mehr kaufen, wirtschaftliche Aktivitäten sind verboten. Er kann seine Wohnung nicht mehr bezahlen, darf er nicht. Man darf ihm aber auch keine Wohnung zur Verfügung stellen. Das wäre wie Beihilfe zum Terrorismus. Jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen. Das ist mittelalterlich. Das erinnert mich an diese alten Robin Hood-Filme. Wenn der englische König gesagt hat, gewährt Ihnen kein Quartier. Jeder, der Robin Hood versteckt, wird auch als Feind der Krone bezeichnet. Meine Damen und Herren, in welche Richtung driftet da die Europäische Union? So tief in dieser Kriegspropaganda versunken, dass man da einen Schweizer übrigens, Generalstabsobersten, der auch als Staatsdiener bei uns gearbeitet hat, für das Außendepartement, für das Außenministerium, im Nachrichtendienst damals die Sowjetunion erforschen musste, die ja ein Gegner im weitesten Sinn auch der Schweiz war. Er hat für die UNO gearbeitet, als Konfliktschlichter, als Konflikterforscher. Er hat in Rumänien unter anderem dazu beitragen und helfen können, dass, ich glaube, ungarische Minderheiten nicht drangsaliert wurden. Er hat sich gegen Landminen, Personenminen eingesetzt. Er ist von der UNO beauftragt worden, von Kofi Annan, um in Afrika zwischen verfeindeten Stämmen Mediationen durchzuführen. Und er ist für die NATO, Partnership for Peace, Partnerschaft für den Frieden, in Odessa, in der Ukraine gewesen. Und so hat er diesen Krieg kennengelernt. Sein Beruf besteht darin, Konflikte zu analysieren. Und zwar aus neutraler schweizerischer Perspektive. Für ihn gilt, was auch für mich gilt und andere. Wir sind weder für die eine noch für die andere Seite in diesem Konflikt. Aber wir sind dafür, dass diese Konflikte, diese kriegerischen Geschehnisse ehrlich und sachlich, wirklichkeitsgerecht analysiert und dargestellt werden. Und Sie können heute leider in der EU nicht mehr erwarten, dass das objektiv passiert, weil die EU ist Kriegspartei. Und im Krieg betreiben alle Seiten Propaganda. Natürlich betreiben die Russen Propaganda. Natürlich betreiben aber auch die Ukrainer Propaganda. Und die EU auch und leider die Schweiz zum Teil auch, weil sie mit den Sanktionen sich an diesem Krieg beteiligt. Und umso wichtiger ist es ja und unschätzbar, dass wir noch unabhängige Analysten haben. Und man kann sie ja widerlegen, man kann ihnen widersprechen. Aber dass hier jetzt die Sanktionskeule, das Fallbeil der Sanktionen, die Guillotine dieser staatlichen Willkürmaßnahmen niedergeht in der Europäischen Union. Das gibt mir natürlich als Schweizer exponentiell zu denken, aber ich glaube, es muss auch allen in der EU zu denken geben. Und ich kann hier gleich selbstkritisch anmerken, dass meine empathische Rede hier, meine etwas pathetische, vielleicht auch etwas beschwörerischen Worte, dass die natürlich vielleicht etwas spät kommen, denn die EU hat ja vor Herrn Bo schon andere Exponenten sanktioniert, darunter auch deutsche Staatsbürger, die da ins Nichts gestoßen werden. Aber wenn sie, und das ist bei den meisten Sanktionierten der Fall, wenn sie nicht in der EU leben, dann ist das zwar immer noch schlimm, aber es ist nicht so schlimm wie für jemanden, der in der EU selber seinen Lebensmittelpunkt hat, wie Jacques Bo. Und er hat mir das erzählt in einem langen Interview, das wir gestern gemacht haben. Er hat mir gesagt, es ist schlimmer als Gefängnis. Und ich habe in meiner Sendung, also auch die Schweizerische Eidgenossenschaft, unseren Bund, ziemlich hart kritisiert. Sie sehen also, ich kritisiere da nicht nur im Ausland, und ich bin sehr wohlwollend im Blick auf ausländische Regierungen. Selbstverständlich versuche ich auch da einigermaßen der Wirklichkeit gerecht zu werden. Aber die Energie, die kritische Energie, die richtet sich natürlich vor allem auch gegen die eigene Regierung, und die gibt da ein ganz schlechtes Bild, macht eine miserable Figur. Das ist natürlich auch für das Schweizer Ansehen in der Welt nicht gut, dass wir hier einen unserer Landsmänner, einen Ehrenmann, einfach so hängen lassen von Seiten der Regierung. Was ist denn das für ein Signal? Muss man sich ja fragen, was passiert mit mir als Ausländer, wenn ich mal Probleme habe in der Schweiz? Wird die sich dann auch für mich einsetzen, wenn die schon die eigenen da hängen lässt? Also wir beobachten an diesem Fall, und darum glaube ich, ist er repräsentativ, und ich bitte Sie, sich das wirklich anzuschauen, auch in der Schweizer Sendung, wenn Sie das interessiert, das ist auch die Verlotterung des Rechtsstaats. Denn Sie haben im Grunde gar keine Rechtsmittel, sich zu wehren. Sie können sich schon irgendwie wehren, aber es hat ja gar nie rechtliches Gehör gegeben. Man hat sich seine Sicht gar nicht angehört. Man hat einfach behauptet, er tue dies oder jenes. Man sagt, er betreibe Propaganda und verbreite Verschwörungstheorien. Erstens, Propaganda und Verschwörungstheorien sind ja nicht verboten. Das ist keine Straftat. Und wenn man Propaganda verbieten würde in der Europäischen Union, wenn man alle sanktionieren würde, die Propaganda betreiben, ja, dann könnten sie die ganze EU-Kommission könnten sie dann sanktionieren. Oder einige der prominentesten deutschen Politiker oder europäischen Politiker, die ganzen Regierungen da in Frankreich und in Deutschland. Übrigens auch interessant, dass jetzt die Briten sich da wieder in die EU hineinschleichen, sind ja gar nicht dabei. Jetzt machen sie die Briten, die Franzosen und die Deutschen, die sind jetzt hier die Platzhirsche. Die überfahren auch die kleinen Länder. Schauen Sie Belgien an, da gibt es jetzt diesen Showdown, ich lese das, zwischen Merz und De Wever, Schulden machen oder russische Vermögen einsetzen. Der belgische Regierungschef klagt zwar über den deutschen Kanzler, bewegt sich aber. Also diese fürchterliche Selbstverständlichkeit, mit der auch in den deutschen Medien darüber berichtet wird, wie man hier versucht, Belgien zu einer Straftat zu verleiten, den belgischen Staat, nämlich zum Diebstahl von russischem Volksvermögen. Das ist einfach Diebstahl. Und nicht einfach nur aus russischer Sicht Diebstahl, meine Damen, das ist einfach Diebstahl. Und wenn wir so anfangen, wenn auch von Seiten der Medien diese Begriffe nicht mehr ernst genommen werden, diese Vorgänge und auch die rechtsstaatlichen Prozesse, dann sind wir wirklich in einem Orwellschen Universum des Doublespeak und der Fake News und der falschen Begriffe, wo die Begriffe dann anfangen, das Gegenteil zu bedeuten von dem, was sie eigentlich bedeuten. Dann ist dann Frieden wirklich Krieg. Und Freiheit, die freie Meinungsäußerung unterdrückt, ist einfach keine Freiheit. Aber es fängt ja schon an, die Sprachverlotterung, die eben auch Ausdruck oder Voraussetzung der Rechtsstaatsverlotterung ist, die fängt ja schon an in dieser ganzen Berichterstattung über den Ukraine-Krieg. Zum Beispiel steckt sie in der Verklärung der ukrainischen Regierung drin. Ja, ich finde das auch, wäre ich Ukrainer, würde ich selbstverständlich mich wehren, würde ich mein Land verteidigen, natürlich, aber ich würde vielleicht auch versuchen, als Staatsbürger der Regierung mitzuteilen, dass es vielleicht besser wäre, mit dem mächtigen Nachbarn Russland einen Kompromissfrieden zu schließen, als das eigene Land zu verheizen. Aber selbstverständlich, aber ich bin Schweizer, ich habe eine andere Sicht. Das ist nicht der Krieg, der Angriff auf die Schweiz. Und wenn behauptet wird, das sei ein Angriff von Russland auf die Schweiz, auf Deutschland, auf Österreich, dann stimmt das nicht. Und das ist auch Propaganda meines Erachtens, Propaganda, die dazu dienen soll, eine Aufrüstung zu rechtfertigen, die als solche bereits wieder als kriegerischer Akt empfunden werden kann auf der anderen Seite. Und ich mache mir allmählich wieder Sorgen, dass sich diese Europäer in eine Kriegshysterie hineinsteigen, ausgerechnet jetzt, wo die Amerikaner und die Russen dabei sind, einen Frieden aufzugleisen, machen die Europäer etwas ganz anderes, verhängen sie drakonische Maßnahmen, schlagen sie zu und diese Sanktionen, die treffen ja gar nicht Russland, wenn sie einen Schweizer da ins Elend stoßen in Brüssel. Das hat ja mit Russland gar nichts zu tun. Und da merken wir doch, dass diese Sanktionen auch als innenpolitische Terror- und Disziplinierungsinstrumente, als Peitschen eingesetzt werden, um Leuten, die eine unabhängige Position vertreten, die eben weder für Russland noch für die Ukraine sind, sondern einfach für eine wirklichkeitsgetreue Interpretation der Vorgänge, über die man dann ja diskutieren, die man auch widerlegen kann, die man sich nicht zu eigen machen muss, um diese Leute zum Schweigen zu bringen. Und das in einer Europäischen Union, die sich Frieden, Freiheit und Wohlstand auf die Fahnen geschrieben hat, aber keinem dieser Ziele noch gerecht wird. Wohlstand geht flöten. Meine, schauen Sie sich mal die Entwicklung in Frankreich, in Deutschland, in England an. England nicht mehr in der EU, aber auch andere Staaten. Ich meine, unglaublich, wie diese Pfeilerstaaten da am Wohlstand zurückgehen. Die EU ist zu einer faktischen Schuldenunion geworden. Und diese Schulden müssen ja irgendwo auch beglichen oder ausgeglichen werden, bezahlen natürlich alles die Deutschen, solange sie noch Geld haben. Frieden ist nicht viel zu sehen. Freiheit, wo ist die Freiheit, wenn man nicht mehr frei reden kann? Wenn jemand, wie zum Beispiel auch ein russischer Intellektueller, der auf diese Sanktionenliste gekommen ist, wenn der sagt, das ist die offizielle EU-Begründung, er habe geschrieben, Fjodor Lukjanov, dass der Krieg in der Ukraine nicht einfach nur ein unprovozierter Angriffskrieg sei, sondern dass die Russen auch auf aggressive Handlungen des Westens, insbesondere der NATO, reagieren würden. Ich meine, das sagen ja die Amerikaner auch. Das hat ja Präsident Trump schon gesagt. Aber das bringt einen hier auf die Sanktionsliste. Konten gesperrt, keine Einreise, keine geschäftlichen Tätigkeiten. Und wenn du zufälligerweise in der EU lebst, dann wirst du ins Nichts gestoßen. Und von der schweizerischen Regierung, wie im Fall Bo, auch noch hängen gelassen. Das ist dann sozusagen das exklusiv die schweizerische Dimension. Und dieser ganze Ungeist, dieser Moralismus, diese Propaganda, die den Leuten den Blick trübt, die schwappt eben auch in unser Land hinein. Dies die Situation, das Intro. Ich habe das Intro aus der Schweizer Ausgabe jetzt fast in ebenbürtiger Länge zusammengefasst. Nein, ich habe es dort noch ein bisschen ausführlicher gemacht. Aber es ist ein wichtiger Fall, meine Damen und Herren. Und verzeihen Sie, sehen Sie es mir nach, dass ich dies hier zum ersten Mal thematisiere, wenn ein Schweizer betroffen ist. Da steht mir dieser Landsmann näher. Aber Sie sind recht. Sie haben recht, wenn Sie mir vorwerfen, ja, jetzt kommt der Köppel auch noch viel zu spät. Er hätte ja das schon bei Röper und bei anderen sagen sollen, die früher auf diese Liste kommen. Ich plädiere für schuldig. Sie haben recht. Ich hätte das schon viel früher anprangern sollen. Diese Verlotterung des Rechtsstaates, des Rechtsschutzes, übrigens auch in der Schweiz mit ausländischen Staatsbürgern oder in der Europäischen Union, die hier seit vielen, vielen Jahren Steuern zahlen, die hier leben, aber die vielleicht geschäftliche Verbindungen nach Russland haben, denen man einfach vorwirft, hier Teil der russischen Kriegsmaschinerie zu sein, ohne rechtliche Abklärung, ohne rechtliches Gehör, faktisch ohne Rechtsmittel, um sich dagegen zu wehren. Das ist nicht gut, meine Damen und Herren, um es sehr, sehr vorsichtig auszudrücken. Aber eben unsere Medien leider auch in dieser Propaganda drin, wie Putin versucht, die Europäer einzuschüchtern. Und eben Zelensky plädiert jetzt für den EU-Beitritt. Wichtig für die Sicherheit der Ukraine, der EU-Beitritt. Ja, die EU kann diese Ukraine gar nicht aufnehmen. Ist unmöglich, funktioniert nicht, kann man nicht machen, ist sehr, sehr gefährlich. Dann hat der ukrainische Wirtschaftsminister gesagt, Russland steht vor der Rezession. Und Sie sehen jetzt, dass ich beobachte das einfach etwas in den deutschen Medien, dass hier jetzt diese wieder konfrontative Sprache kommt. Seht her, Sie sind in der Rezession, wir müssen mehr Waffen liefern. Oder wie der deutsche Kanzler gesagt hat, es würde dann zurückgeschossen, wenn wir unsere Friedenstruppen in der Ukraine haben. Aufrüstung gigantisch. Und das macht mir wirklich Sorgen, dass hier Europa einmal mehr in einen Krieg hineinstolpert. Und ich glaube denen das, wenn sie sagen, nein, wir wollen keinen Weltkrieg, wir wollen keinen Krieg gegen Russland. Aber manchmal passiert eben auch etwas, was man nicht will, weil man Dinge tut, die man nicht tun sollte. Ich glaube nicht, dass der Erste Weltkrieg gewollt wurde. Die sind da wirklich hineingeschlafwandelt. Und am Schluss hatte man die große Katastrophe. Und 100 Jahre später ist man noch nicht aus dem Schneider in Europa. Und ich gehöre auch zu den Hoffnungsfrohen, zu den Zuversichtlichen, die sagen, ja gut, wir haben die Amerikaner. Trump wird das ja schon nicht zulassen. Ja, wer weiß das schon? Ich glaube es nicht, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen nicht Angst einjagen, aber ich mache mir wirklich ernsthafte Sorgen. Und vor allem, wenn man nicht bereit ist zu analysieren, wenn man nicht bereit ist, beide Seiten in einem Konflikt zur Kenntnis zu nehmen, wie das eben in der Europäischen Union der Fall ist, sogar Leute, die eben das tun, die beide Seiten zu Wort kommen lassen, werden sanktioniert. Ja, dann sind sie gar nicht friedenstauglich, weil sie nicht friedensgewillt sind, weil sie sich nur eine Sicht zu eigen gemacht haben, weil sie eben in der Propaganda der einen Seite versunken sind. Und wenn sie da drin stecken, dann ist das sehr schwierig, da rauszukommen. Und ein Fall Bo, andere illustrieren die Aggressivität und dass man jetzt darüber diskutiert, diese russischen Volksvermögen zu enteignen und Belgien faktisch zu zwingen, das zu tun. Also hier werden die Daumenschrauben angelegt, das ist eine Schwitzkastenpolitik. Tragischerweise noch mit deutscher Hauptrolle. Und dies 100 Jahre, gut 100 Jahre nach dem Durchmarsch der Reichswehr durch Belgien. Wiederholen sich dann solche Überdruckszenarien? Ich setze das nicht gleich. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich und es gibt Korrespondenzen, Ähnlichkeiten, Übereinstimmungen. Verstehen Sie mich richtig? Aber das, diese Enteignung, dieser Diebstahl, das alleine könnte ja in Russland Handlungen auslösen, die also die Hölle auf Erden oder in Europa heraufbeschwören würden. Wer sagt uns, dass die Enteignung von diesem Volksvermögen nicht Grund für Russland ist, Raketen zu schicken, taktische Atomwaffen einzusetzen? Würden die Amerikaner dann zurückschießen mit taktischen Atomwaffen und dann die ganze Gegenschlagskapazität Russlands aus? Ich weiß es nicht. Aber dass wir uns überhaupt vor Weihnachten 25 in einem Krieg, der vermutlich der sinnloseste und unnötigste Krieg seit sehr, sehr langem ist, dass wir uns solche Gedanken hier machen müssen, dass wir uns diese Fragen stellen müssen, ist ja an sich schon für sich genommen ein unglaubliches, eine Ungeheuerlichkeit, eine Katastrophe. Und ich glaube, diese europäischen Schlafwandler, die haben nicht realisiert, was der amerikanische Strategieprofessor John Mearsheimer immer wieder unterstrichen hat, dass nämlich es immer gefährlicher wird, wenn eben diese Szenarien dann eintreten, wenn die große Rezession kommt, wenn es gelingen sollte, Russland den Lebensnerv sozusagen zu tangieren. Nicht, dass das passiert, aber wenn eine Supermacht, eine Atommacht wirklich in Schwierigkeiten kommt, oder wenn eben Aktionen stattfinden, die als extrem feindlich und kriegerisch empfunden werden, ja, dann ist doch das fahrlässig, einfach davon auszugehen, ja, die machen ja dann schon nichts, ja, der macht ja dann sowieso nichts. Das ist doch keine verantwortungsvolle Politik, meine Damen und Herren. Und wenn die EU sagt, wir müssen jetzt aufrüsten, um einen Krieg gegen Russland, um einem Krieg, um einem Angriff von Russland vorauszukommen, dann frage ich jetzt Sie, das ist ja die Rhetorik, die auch in den 30er und 40er Jahren in Europa gepflegt wurde, davon einigen. Ich will jetzt da keine Namen nennen, Sie wissen, wen ich meine. Da hat man ja auch gesagt, ja, wir müssen jetzt einen Präventivkrieg von Russland, wir müssen da einen Präventivkrieg machen, weil sonst die Russen uns angreifen. Hat man hochgerüstet und gemacht. Und Europa hat übrigens zugeschaut damals. Und dann ist es tatsächlich zu diesem Krieg gekommen zwischen Deutschland und Russland mit Konsequenzen, die uns allen nur allzu bekannt sind. Zum Glück haben wir das nicht miterlebt, also ich nicht. Ich habe es nur gehört und gelesen und von meinen Verwandten erzählt bekommen, was das für eine Hölle war. Und diese Rhetorik, diese Anstrengungen, also wir müssen jetzt aufrüsten, um einem Angriff Russlands voraus zu sein, um das quasi vorwegzunehmen, vorauszugehen. Ja, da geht man offensichtlich davon aus, dass die Russen sagen, ja gut, okay, wir schauen einfach achselzuckend zu. Also diese Aufrüstungshysterie, ohne jegliche diplomatische Anstrengung des Ausgleiches, ist natürlich eine kriegsverschärfende Handlungsweise. Und das findet jetzt statt. Das ist das Worst-Case-Szenario. Die Situation, meine Damen und Herren, die wir uns hier einfach vor Augen halten sollten. Star-Journalistin Ann Applebaum, die USA begehen Selbstmord. Das ist ja auch nicht mehr ernst zu nehmen, was diese Friedenspreisträgerin da sagt. Entschuldigung. Ann Applebaum. Die USA begehen Selbstmord. Warum? Weil sie eine neue Sicherheitsstrategie haben, in der drin steht etwas anderes, als was Frau Applebaum richtig findet. Die USA, Trump sagt, wir müssen mit Russland und der chinesischen Sphäre irgendwie auch in ein Einverständnis kommen. Wir akzeptieren nicht, wenn unsere Interessen direkt tangiert werden, aber wir sind da auch nicht im Kriegsmodus gegen diese Staaten. Also er akzeptiert diese multipolare Welt und Frau Applebaum akzeptiert das nicht. Sie möchte eine Welt, in der der Westen den Tarif durchgibt und sagt, wir sind die Guten, wir sind die Demokraten und alle anderen sind, die nicht nach unserer Pfeife tanzen, das sind Diktaturen und denen müssen wir die Knöpfe eintun. Notfalls kriegerisch. Das ist die Situation. Und meines Erachtens würde vermutlich die USA eher Selbstmord begehen, wenn sie der Strategie von Frau Applebaum folgte, nämlich absolute Konfrontation mit Russland. Ich hatte natürlich schlaflose Nächte. Der Verband der Familienunternehmer hat das Kontaktverbot zur AfD gekippt und wurde dafür scharf kritisiert. Nun stellt Verbandschefin Marie-Christine Ostermann ihre Position zur Partei klar, spricht über heftige Reaktionen und große Sorgen. Jetzt müssen sie da also zu Kreuze kriechen bei den Familienunternehmern, weil sie sich erfrecht haben, diese Brandmauer sozusagen zu überwinden. Das ist ja auch ein Elend, jetzt aus der Schweiz betrachtet. Ich meine, das geht einfach nicht, das funktioniert nicht mit diesen Brandmauern. Das hat in der Demokratie wirklich nichts zu suchen. Aber wenn einer sich darüber hinwegsetzt, mein Gott, was geht denn da los? Was macht man da an Druck? Jetzt, ich kann es ja vielleicht noch so halbwegs nachvollziehen, oder? Vielleicht die Deutschen aus historischer Erfahrung misstrauen sich. Ja, die Deutschen, wir waren ja mal da mit den Nationalsozialisten und weiß nicht was. Und die Demokratie ist gefährlich, weil die falschen Parteien gewählt werden können. Ja, natürlich, Selbstmisstrauen ist immer gut, ist immer richtig. Aber sie dürfen das Selbstmisstrauen nicht so weit treiben, dass damit eine Politik bejaht wird, die im Grunde auf eine Beseitigung oder sagen wir massive Einschränkung und Beeinträchtigung der Demokratie hinausläuft. Und sie hätten ja in Deutschland heute eine Mehrheit. Eine Mehrheit rechts der Mitte, das haben die Deutschen gewählt, das ist der demokratische Entscheid. CDU, CSU und AfD. Aber wenn natürlich die CDU, CSU sich dermaßen jetzt hinter dieser Brandmauer verschanzt und sich damit natürlich gleichzeitig den Linken ausliefert, dann denken die nicht primär an Deutschland, aber sie denken eben nicht einmal an sich selbst. Sie denken nur kurzfristig an ihre Posten und dass sie da Kanzler bleiben und die Ministerposten halten, aber das wird diesen Parteien, den bürgerlichen Parteien, schaden. Also wir sehen in Deutschland, übrigens auch in der Schweiz, wir haben zum Teil auch solche Brandmauerversuche, das ist der Verfall eines bürgerlichen Lagers. Und dieser Verfall des bürgerlichen Lagers führt dazu, dass die Linken Oberwasser haben, obwohl sie an den Urnen eigentlich immer verlieren an den Wahlen. Aber die Linken haben faktisch Oberwasser, weil die Bürgerlichen sich selber da befeinden und vor allem die etablierten Bürgerlichen nicht bereit sind, mit einer Partei zusammenzuarbeiten, die aus der CDU hervorgegangen ist. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Wirtschaft in die Binsen geht, wenn überall diese Linken falschen politischen Strategien implementiert werden. Ich meine, schauen Sie sich jetzt das an mit dem Verbrenner aus. Das Aus des Verbrenners aus, so halbwegs. Ich meine, das ist doch unglaublich. Jetzt hat man über Jahre, hat man aus Brüssel verordnet, wir müssen diesen grünen Deal machen, wir müssen diese grüne Politik durchziehen. Und man hat die deutsche Autoindustrie kaputt gemacht mit dem. Und jetzt, wo sie gemerkt haben, dass es wirklich kaputt geht, jetzt wird noch so schnell für die Galerie ein bisschen Gegensteuer gegeben. Das ist linke Politik. Das ist die Konsequenz einer sozialistischen Planwirtschaft ohne Plan. Und die Bürgerlichen haben hier natürlich versagt. Und die Bürgerlichen Lager sind verfallen in Deutschland. Und solange man an der Brandmauer festhält und solange auch die Medien auf alle einprügeln, die diese Brandmauer loswerden wollen, dürfen sich diese Medien auch nicht wundern, wenn Deutschland immer mehr nach links und entsprechend dann auch im Sumpf versinkt. Entschuldigung. Polen wegen Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit verurteilt. Polens Verfassungsgericht wollte EuGH-Entscheidungen nicht anerkennen. Werte wie Rechtsstaatlichkeit, Rechtsschutz und richterliche Unabhängigkeit seien aber für alle EU-Mitgliedstaaten bindend. Ist die EU der heilige Gral der Rechtsstaatlichkeit? Ich frage Sie. Nach dem Fall Gbagbo, mit all diesen Maßnahmen, Einschränkung der freien Meinungsäußerung, dass sie auch in Deutschland zum Teil vor den Richter kommen wegen irgendetwas, weil sie da einen Minister kritisiert haben. Ist die EU rechtsstaatlich, wenn sie solche Sanktionen verhängt gegen Schweizer Staatsbürger, auch EU-Staatsbürger, Deutsche, ohne rechtliches Gehör, ohne Anhörung, ohne Appellation, ohne Rücksicht auf Verluste, grant no quarters, wie damals grant no quarter, wie die englischen Könige, ist das die Rechtsstaatlichkeit? Also hier wird ja die Rechtsstaatlichkeit auch wieder als Waffe eingesetzt gegen Staaten, die eben an ihrer eigenen rechtlichen Tradition festhalten wollen. Das sind gefährliche Tendenzen. Unternehmen von Donald Trump plant Fusionskraftwerk. Trumps Medienfirma vereinbarte dafür einen Zusammenschluss mit einem Energieunternehmen. Also da komme ich auch nicht mehr draus, was in den USA los ist. Das klingt und nach und sieht so aus wie Korruption. Also wenn ein amerikanischer Präsident, und ich bin also kein metaphysischer Trump-Kritiker, das wissen Sie, ich bin nicht einfach gegen Trump. Aber wenn ein amerikanischer Präsident hier einfach noch nebenbei so ein paar Geschäfte macht, in Bereichen, in denen der Staat natürlich auch massiv viel zu sagen hat, ich meine, das ist ja schon, also ich glaube, das ist ausgemachte Korruption, was da passiert. Aber da bin ich vielleicht jetzt etwas zu wenig in allen Fakten drin, da würde mich auch Ihre Meinung interessieren. Was glauben Sie, ist eigentlich dieser amerikanische Präsident, den ich ja dafür lobe, dass er diese diplomatischen Anstrengungen macht, in Russland und so weiter, da ist ja gar nichts dagegen einzuwenden. Im Gegenteil, finde ich hervorragend, finde ich toll, finde ich gut, auch diese Sicherheitsstrategie. Kann ich nachvollziehen, scheint mir wirklichkeitsgerecht zu sein. Aber diese Vermischung von politischen, privaten und Vermögensinteressen, so viel Geld zu holen, weiterhin Unternehmen zu betreiben mit Familienmitgliedern, die man danach in die Regierung holt, also das ist für mich also finsterster Filz. Das ist, ja, das ist Wirtschaftskorruption. Aber das sind natürlich harte Worte, die ich hier verwende. Bitte widersprechen Sie mir, wenn ich falsch liege. Da gibt es gewiss Zuschauer unter Ihnen, die besser Bescheid wissen. Also da kommen wir vielleicht ins Gespräch. Aber auch bei allen anderen Punkten. Bitte sagen Sie mir, wo ich falsch liege. Und ich wünsche mir ja, dass ich im Fall Gbagbo und meiner ganzen Interpretation dieses Falls, dieser Katastrophe, dass ich da falsch liege und vielleicht auch in meiner Interpretation des Russlandkriegs. Ich mache mir im Moment wieder mehr Sorgen über eine Eskalation, einfach wegen der Vehemenz, mit der man jetzt bereit ist, in der EU während Friedensverhandlungen über die Beschlagnahmung von Staatsvermögen zu reden. Das ist doch hochgefährlich, brandgefährlich, könnte doch auf russischer Seite eine Reaktion auslösen, könnte Grund sein, eine taktische Atomwaffe zu zünden. Was halten Sie davon? Glauben Sie das? Schreiben Sie mir. Würde mich interessieren. roger.köppel@weltwoche.ch. Bis bald, eine schöne Zeit, alles Gute.